Deutschlandfunk Interview.
Umfragen zufolge waren soziale Themen und auch Frieden für die Menschen bei der Europawahl mit am entscheidendsten. Gleichzeitig führen wir seit Monaten eine Debatte über einen harten Sparkurs in Deutschland und Einschränkungen beim Sozialstaat. Und man könnte annehmen, von all dem müsste eine linke Partei eigentlich profitieren. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Die Linkspartei rauscht immer weiter ab bei Wahlen und in Umfragen, während die Abspaltung des Bündnis Sarah Wagenknecht deutlich an ihr vorbeizieht. Wir wollen jetzt drüber sprechen, was ist da passiert? Gibt es schlicht kein linkes Wählerpotenzial mehr, vor allem im Osten? Sind linke Themen nicht mehr gefragt oder liegt es an der Partei? Und dazu ist Gesine Lötsch am Telefon. Sie sitzt für Die Linke im Bundestag, war selbst auch Parteichefin und hat viele Male das Direktmandat in Berlin-Lichtenberg gewonnen und damit bei der letzten Bundestagswahl auch mit dafür gesorgt, dass Die Linke überhaupt noch mal in den Bundestag eingezogen ist. Jetzt hat sie angekündigt, dass sie nicht noch einmal kandidieren wird und hat in einer Erklärung dazu auch ziemliche Kritik an der aktuellen Parteiführung geübt. So, das war jetzt eine relativ lange Vorrede. Schönen guten Morgen, Frau Lötsch.
Guten Morgen.
Genau, ich habe es gesagt, Sie haben in dieser Woche angekündigt, dass Sie nicht nochmal kandidieren werden und in Ihrer Erklärung ja schon ganz schön Kritik an der Strategie der Partei und vor allem an der Parteiführung geübt. Warum?
Also erstens, ich bin seit 2002 im Bundestag, 6-mal direkt gewählt und das ist eine außergewöhnlich lange Zeit und irgendwann muss man auch sagen, jetzt ist die nächste Generation dran. Aber natürlich hatte ich einen sehr schlechten Wahlabend wie alle anderen auch und habe sehr betroffen und sehr traurig die Wahlergebnisse zur Kenntnis genommen und aber auch mir nochmal verdeutlicht, dass wir als Partei und natürlich steht die Parteispitze, die Vorsitzende da in allererster Linie in Verantwortung, in diesem Wahlkampf zum Beispiel das Thema Frieden nicht deutlich angesprochen haben. Ich habe jetzt gerade gehört, dass Bodo Ramelow, der ja Ministerpräsident in Thüringen ist und wenn es eine Direktwahl gäbe, dort ganz vorne liegen würde, gesagt hat, er wünscht sich, dass ins Grundgesetz geschrieben wird, dass Deutschland keine Waffen ins Ausland liefern darf oder keine Waffen in die Welt, so hat er es formuliert. Das ist eine klare Aussage und das halte ich für einen sehr guten Vorschlag. Und so klar waren wir leider in den Wahlauseinandersetzungen nicht.
Okay, also ich verstehe Sie jetzt so, das Thema Frieden ist das, an dem es gelegen hat bei der Europawahl und vielleicht auch liegt, dass Die Linke in den letzten Jahren immer weiter in den Keller geht. Trotzdem äußert sich Die Linke ja immer wieder deutlich in dem Sinne, dass sie Waffenlieferungen für die Ukraine und dergleichen ablehnt, dass sie denkt, dass man Putin mit Diplomatie zum Abbruch seines Angriffskrieges bringen könnte. Wenn man das als sinnvolle Friedenspolitik bezeichnen will, dann ist Die Linke doch da sehr konsequent, oder?
Ja, wir haben es aber leider im Wahlkampf nicht so nach vorne gestellt. Und wir haben eine Einschätzung der Wahlkampfleiterin der Linken gehört, die ja inzwischen nicht mehr intern ist, sondern auch im Spiegel wurde darüber berichtet, die gesagt hat, Frieden, das ist ein Thema, da sind vor allen Dingen ältere potenzielle Wählerinnen und Wähler im Osten daran interessiert. Aber ansonsten wäre das kein einheitliches Thema. Das halte ich für eine fatale Einschätzung. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Frieden für jeden Menschen wichtig ist und insbesondere für jüngere Menschen, denen ja auch jetzt die Wehrpflicht droht. Aber wir haben, glaube ich, auch nicht laut genug uns dem Verteidigungsminister Pistorius entgegengestellt, der immer wieder davon gesprochen hat, wir müssen unser Land jetzt kriegstüchtig machen. Eine ganz fatale Entwicklung auch in der öffentlichen Diskussion.
Aber gerade wenn Sie jetzt sagen, Frieden ist für alle ein wichtiges Thema, für alte und junge Menschen bleibt ja die Frage, was gute Friedenspolitik ist. Also natürlich sind alle Menschen für Frieden, aber könnte es vielleicht auch sein, dass gerade die Art von Friedenspolitik, die die Linke vertritt, vielen Menschen als naiv vorkommt oder als keine realistische Antwort auf einen realen Angriffskrieg und dass das der Linken auch umgekehrt schadet?
Also erstmal muss ich Ihnen widersprechen, dass alle Menschen für den Frieden sind. Für Krieg sind natürlich die, die am Krieg verdienen. Und wir sehen ja, dass zum Beispiel große Konzerne wie Rheinmetall, deren Aktien explodiert sind, an diesem Krieg verdienen. Andere natürlich auch. Und auch Bodo Ramelow hat gerade nochmal in dem Interview darauf hingewiesen, dass Rheinmetall bis vor kurzem ja auch noch über eine Unterfirma Ersatzteile und Reparaturteile für Waffen nach Russland geliefert hat. Also hier diese Fragen hätten wir, glaube ich, viel deutlicher, viel zugespitzter, viel erkennbarer formulieren müssen. Und wir hatten nach dem Angriff, nach dem Überfall Putins auf die Ukraine gesagt, wir müssen jetzt diejenigen sein, die mit daran arbeiten, eine große Friedensbewegung zu organisieren. Das ist uns nicht gelungen. gelungen, weil wir es wahrscheinlich nicht deutlich genug angegangen sind.
Ich wollte jetzt mit Ihnen eigentlich gar nicht nochmal so tief in die Ukraine-Debatte oder Ukraine-Politik der Linken einsteigen, weil wir das so oft besprechen, sondern ein bisschen grundsätzlicher sprechen. Der Abwärtstrend der Linken hat ja nicht erst mit dem Ukraine-Krieg begonnen. Die Stimmverluste treffen die Linke natürlich in besonderem Maße, aber wenn wir uns die Umfragen jetzt vor den Landtagswahlen im Osten angucken, dann ja auch SPD und Grüne. Also ich glaube, in der Umfrage für Sachsen haben die drei Parteien zusammen gerade mal 15%. Teilen die Menschen in Deutschland einfach keine linken Ziele oder Ideen mehr?
Ja, das wäre eine naheliegende Überlegung erst einmal aus diesen Wahlergebnissen. Vielleicht gerade, weil ja die Unterschiede im Ost und West im Wahlverhalten sehr groß sind, muss man sich anschauen, wie fühlen, wie empfinden die Ostdeutschen denn die Gesamtpolitik bezogen auf ihre Positionen. Und da muss man sagen, dass Entscheidungen sehr lange nachwirken. Wenn die Treuhand nicht so viele Betriebe platt gemacht hätte, hätten die Menschen zum Beispiel ganz andere Lebenspositionen, hätten sich ganz anders, auch was ihr Einkommen und so weiter betrifft, entwickeln können. Und jede Karte mit sozioökonomischen Daten, wenn sie dann mit Farben unterlegt sind, zeigt ja die Umrisse der ehemaligen DDR sehr klar. Da sind die Einkommen geringer, da sind die Erbschaften so gut wie nicht vorhanden. Es gibt kein Vermögen in nennenswerten Umfang verglichen mit den Bundesländern. Und dann hören die Leute immer, also das ist doch alles nicht mehr Thema. Wir sind doch 35 Jahre so gut zusammengekommen. Und augenscheinlich fühlen sie sich nicht richtig ernst genommen. Und für die Linke ist wichtig, das darf ich noch hinzufügen, dass wir ja zwar 2005 und dann mit unserem besten Wahlergebnis 2009 sehr erfolgreich waren auf der Bundesebene, aber durch die Vereinigung mit der WASG auch gesagt wurde, naja, wir sind jetzt keine Ostpartei mehr. Und augenscheinlich haben das viele Menschen auch so empfunden, dass die Linke sich nicht mehr stark genug für den Osten, obwohl wir da tolle Leute haben wie Udo Rallo, Susanne Schaffer, Eva-Maria Kröger in Rostock, nicht mehr so engagiert und vielleicht auch nicht genug durchsetzen konnte. Auch das ist natürlich ein Punkt.
Aber was heißt denn das nicht stark genug für den Osten engagiert? Weil das, was Sie jetzt angesprochen haben, Vermögensungleichheit und dergleichen mehr, das sind ja alles soziale Themen, also Kernthemen der Linken, muss man dann doch konstatieren. Für diese Themen haben die Menschen die Linke im Osten eigentlich gar nicht gewählt, sondern eher aus einer diffusen Ostidentität heraus und nicht tatsächlich für eine linke Umverteilungspolitik.
Ich glaube, dass man das Wahlverhalten sowieso niemals 100% analysieren und erfassen kann. Wahlforscher haben uns gesagt, dass man das nur in einem sehr geringen Maß überhaupt feststellen kann, warum wer wen wählt. Und ich gebe Ihnen recht, dass das natürlich Themen sind, die wir immer wieder angesprochen haben, wo wir Anforderungen gestellt haben, wo wir Anträge gestellt haben, wo wir in der Regierung waren, auch Positionen gehabt haben, das umzusetzen. Aber unser großes Manko war, dass wir allgemein nicht mehr als die Protestpartei, die Partei, die wirklich den Finger in jede Wunde legt, wahrgenommen wurden augenscheinlich. Und wie gesagt, dieses ganz klare, der Osten steht für uns im Vordergrund augenscheinlich. So anders kann ich das ja gar nicht interpretieren, bei den Menschen so angekommen ist. Und Gregor Gysi, um ihn auch nochmal zu erwähnen, er hat auch gesagt, wir müssen wieder deutlicher zeigen, wir stehen als Partei ganz klar für den Osten.
Was heißt denn den Finger in jede Wunde legen? Nach der Trennung von Sarah Wagenknecht, da war ja von vielen die Annahme, dass BSW würde eher der AfD-Stimmen abjagen. Jetzt zeigt sich, das ist nicht der Fall, sondern die Wähler der Linken wandern rüber. Da fragt man sich ja schon, warum wählen ehemalige Linken-Wähler gerade im Osten eine Partei, die sich sehr kritisch gegenüber Flüchtlingen äußert, auch gegenüber anderen Minderheiten, gegenüber Klimaschutz?
Ich greife mal die Frage, die Sie zum Schluss angesprochen haben, Klimaschutz sofort auf. Also ich denke, es ist ja auch nicht die Anforderung in allererster Linie, das Klima zu schützen, sondern die Menschen. Was will ich damit sagen? Unter den schlimmsten Klimaveränderungen, unter Hitze, unter Trockenheit leiden die Menschen, die am ärmsten sind, am heftigsten. Denn sie wohnen in den schlechtesten Häusern, die am wenigsten isoliert sind und so weiter. Und diese Position, dass man vor allen Dingen weltweit, aber auch bei uns in unserem Land die Ärmsten vor allen Dingen vor diesen Klimaveränderungen schützen muss, das ist kommt in der öffentlichen Politik, und die wird ja vor allen Dingen durch die Bundesregierung bestimmt, nicht rüber. Da wird der Klimaschutz quasi als eine sehr teure Angelegenheit dargestellt, aber eigentlich ist Klimaschutz ein Schutz.
Aber das wäre
die Frage, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen, das, was die ärmsten Menschen am meisten schützt.
Aber das wäre ja dann eigentlich ein Elfmeter für die Linke, wenn Sie das jetzt so beschreiben, wenn die Bundesregierung versagt. Warum klappt das nicht?
Die Frage, warum das nicht klappt, die müssen wir uns natürlich in aller Deutlichkeit stellen. Das ist klar, darüber beraten wir auch. Und ich glaube, dass es wichtig ist, sich auch deutlich zu machen, jetzt auch wir intern in der Partei, an welchen Stellen haben wir unsere eigentlich klaren Positionen unklar oder unverständlich rübergebracht, sodass die Leute gesagt haben, naja, von denen können wir gar nicht so richtig viel erwarten.
Und glauben Sie, die Linke kommt noch mal raus aus diesem Tief oder ist das jetzt ein Abwärtstrend, der sich verselbstständigt und nicht mehr aufzuhalten ist?
Also ich bin ja zum ersten Mal 2002 in den Bundestag gewählt worden. Damals haben wir auch die 5%-Hürde nicht erreicht. Petra Pau und ich saßen als Einzige im Bundestag für damals noch die PDS. Und damals haben uns auch alle für tot erklärt. Aber ich hatte sehr mutig in der konstituierenden Sitzung des Bundestages schon gesagt, wir kommen wieder, davon bin ich fest überzeugt. Und so ist es ja auch geschehen. Das ist natürlich kein Automatismus, aber ich bin und bleibe in der Linken und werde daran arbeiten oder dafür arbeiten, dass sie wieder erfolgreich wird.
Sagt die Linken-Politikerin Gesine Lötsch. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Ich danke Ihnen.